SWR 2 Wissen.
Die Passagiere halten sich Taschentücher vor Mund und Nase, als sie aus dem Reisebus springen. Staub hängt über dem schmucklosen Busbahnhof am Rand von Nigerias Hauptstadt Abuja. Eilig verschwinden die Ausgestiegenen zwischen den Baracken einer angrenzenden Siedlung. Eigentlich sollten Frauen in bunten Kleidern hier Bananen und Süßigkeiten verkaufen, wie an anderen Busbahnhöfen Nigerias auch. Doch fliegende Händlerinnen sucht man hier vergebens. Nur Leichtsinnige verweilen länger als unbedingt nötig. Isaac Odey ist Beamter der nigerianischen Kommission für Bevölkerungsplanung. Er steht neben einem verbrannten Autowrack am Rande des Busbahnhofs.
I was actually affected on this spot.
Als die Wucht einer Bombenexplosion ihn hier traf, rannte er los wie von Sinnen, erinnert sich Isaac Odey an diesen Tag im Mai 2014. Er zeigt auf eine Anhöhe auf der anderen Straßenseite, an der einige Häuser stehen. Dort lehnte er sich an eine Wand und erst dann bemerkte er eine klaffende Wunde an seinem Bauch. Er rappelte sich auf, wollte weiterrennen, doch er fiel kraftlos zu Boden.
Boko Haram, ein Lehrstück in Staatsversagen. Eine Sendung von Florian Hähnes.
Im Frühjahr 2014 kontrolliert die Terrororganisation Boko Haram im entlegenen Nordosten Nigerias eine Fläche so groß wie Belgien. Mit Anschlägen in der Hauptstadt Abuja wollen die Terroristen zeigen, niemand ist vor ihnen sicher. Nicht mal im Zentrum der Staatsmacht. Isaac Odey wird beim zweiten von insgesamt 3 Bombenanschlägen am Busbahnhof von Abuja verletzt, bei denen mindestens 110 Menschen sterben. Odey überlebt nur dank einer Notoperation und dank dem Willen Gottes, wie er sagt. Boko Haram führt seit 6 Jahren Krieg gegen den Staat Nigeria. Westliche Diplomaten befürchten, die islamistische Terrormiliz könnte sich bald über den Wüstenstaat Niger mit dem Islamischen Staat in Libyen vereinigen. Frankreich, Großbritannien und Deutschland haben Militärberater nach Nigeria entsandt. Britische und US-amerikanische Überwachungsdrohnen unterstützen die nigerianische Armee. Abubakar Shekau, der derzeitige Anführer von Boko Haram, der sich in einem undurchdringlichen Sumpfgebiet versteckt halten soll, meldet sich regelmäßig per Videobotschaft. Der Name Boko Haram entstammt der westafrikanischen Sprache Hausa. Oft wird er übersetzt mit Bildung ist Sünde. Doch die präzisere Übersetzung lautet Betrug ist Sünde. Die radikalen Islamisten lehnen das wissenschaftliche Weltbild westlicher Staaten ab. Wie christliche Fundamentalisten in den USA halten sie die Evolutionstheorie für falsch und sie glauben nicht, dass die Erde eine Kugel ist und Regen aus Verdunstung entsteht. Boko Haram will die Demokratie und den säkularen Staat in Nigeria abschaffen und ein Kalifat errichten, wie zu Lebzeiten des Propheten Mohammed vor rund 1400 Jahren.
I, Nnamdi Azikiwe, swear that I will faithfully execute the office of President of the Federal Republic of Nigeria.
1960 erklärte Nigeria seine Unabhängigkeit von Großbritannien. In einer pompösen Zeremonie in Lagos wurde der Politiker Nnamdi Azikiwe zum ersten Präsidenten vereidigt. Der neue Staat ist eine Präsidialdemokratie, ähnlich wie die USA. Die 3 größten Volksgruppen, die Igbo, Yoruba und Hausa, die jahrhundertealte eigene Kulturen haben, mussten das ihnen fremde Regierungssystem akzeptieren. Nach nur 6 Jahren entmachteten Generäle die gewählte Regierung. Erst 1999, viele Staatsstreiche und Gegenkuss später, gaben die Militärs die Regierungsgeschäfte wieder aus der Hand. In den 60er und 70er Jahren war die Staatskasse des an Erdöl reichen Landes mit Petrodollars noch prall gefüllt. Die Wirtschaft prosperierte und viele Nigerianer lebten in Wohlstand, nicht wenige im Luxus. Die Petrodollars kitteten die Risse, die Nigeria als Afrikas bevölkerungsreichstes Land und seine größte Volkswirtschaft bis heute prägen. Mehr als 500 verschiedene Sprachen werden in Nigeria gesprochen. Im Süden leben mehrheitlich Christen, im Norden Muslime, die sich seit jeher benachteiligt fühlen, auch weil es der Region an westlicher Bildung fehlt. Die britischen Kolonialverwalter hatten die Herrschaft der Emire und Sultane im Norden nicht angetastet und, anders als im Süden, nicht einmal eine Universität gebaut. 1983 brach der Ölpreis weltweit ein. Nigerias Wirtschaft, die vom Ölexport abhängt, rutschte in eine Rezession und die Staatseinnahmen bröckelten. Der Internationale Währungsfonds bot Notkredite und erzwang im Gegenzug neoliberale Wirtschaftsreformen. Millionen Nigerianer verloren ihre Arbeitsplätze. Der Staat, lange schon von Korruption beschädigt und jetzt ein finanzschwaches Gerippe, konnte nichts für sie tun. 9 von 10 Nigerianern leben heute von weniger als $2 am Tag. Mangel und Entbehrung entfremdeten die Bürger vom Staat. Eine Krise, die religiösen Fundamentalismus befeuerte, sagt der marxistische Politikwissenschaftler Siddiq Abubakar von der Ahmadu Bello Universität in Saria im Norden des Landes.
At that period we saw the proliferation of churches in Nigeria.
Mir fiel auf, dass immer neue Kirchen entstanden. Außerdem viele muslimische Sekten. Viele Nigerianer wollten die Rettung aus ihrer Armut Gott überlassen. In wirtschaftlicher Not verlieren Menschen manchmal Orientierung und brauchen Unterstützung. Diese religiösen Gruppen gaben den Menschen genau das, eine Richtung und in manchen Fällen konkrete Hilfe.
They want support. Those churches, those groups give them support. Give them direction, give them help in some cases.
Suffer for one, enjoy for heaven. Christians go the yap, spiritual heaven.
Leiden auf Erden und Glück im Himmel. So persiflierte der Sänger und Aktivist Fela Kuti 1978 das Überlebensmodell seiner Landsleute. Die Nigerianer strebten nach Spiritualität und Erlösung im Jenseits. Aber hier im Diesseits verlebten sie ihre Zeit in politischer Apathie, sang er.
Amen.
1999 war die Militärjunta im Begriff, einer zivilen Regierung Platz zu machen. Das Land stand vor der Schicksalsfrage, welche Art Verfassung es sich geben will. Die Muslime in Nordnigeria stellten sich gegen die säkulare Demokratie, die die Christen im Süden des Landes anstrebten. An ihrer Stelle forderten Muslime die Scharia.
If you introduce Sharia, the insecurity will reduce. Of course, you wipe out poverty and there are a lot of narratives about how that could be done.
Die Bevölkerung habe sich der Illusion hingegeben, mit der Scharia verschwende urplötzlich die Armut, sagt die Anwältin für Scharia-Recht Hawa Ibrahim. Nigeria wurde 1999 ein weltlicher Rechtsstaat, mit dem Kompromiss, dass in den nördlichen Provinzen seitdem das Strafrecht der Scharia gilt. Frauen werden wegen Ehebruch angeklagt und als junge Anwältin nahm sich Hawa Ibrahim ihrer Fälle an. Sie erwirkte Freisprüche, rettete Frauen vor der Steinigung und erlangte weltweiten Ruhm. Heute lehrt sie an US-amerikanischen Elite-Universitäten wie Yale und Harvard. 2005 ehrte das Europäische Parlament sie mit dem Sacharow-Preis für Menschenrechte. Im November 2002 fanden in der Hauptstadt Abuja die letzten Vorbereitungen zum Miss World Contest statt, der Wahl zur schönsten Frau der Welt. Konservative Muslime verdammten die Schau nur mit Bikinis bekleideter Frauen. Dann spottete eine christliche Zeitung in der nordnigerianischen Stadt Kaduna, der Prophet Mohammed hätte sicher gerne eine der Kandidatinnen des Wettbewerbs geheiratet. Muslimische Demonstranten brannten das Büro der Zeitung nieder. Christen und Muslime attackierten sich 3 Tage und Nächte lang, mehr als 100 Menschen starben, 500 wurden verletzt. Seit den späten 70er Jahren hatte sich in Nigeria ein strenges Islamverständnis ausgebreitet. Der erzkonservative Salafismus, den Saudi-Arabien und einige Golfstaaten in der ganzen Welt verbreiten wollen, gewann zunehmend Einfluss auf Gesellschaft und Politik.
Ha! 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 Ha!
Zuvor hing fast jeder Muslim in Nordnigeria liberalen Sufi-Bruderschaften an. Mit spirituellen Gesängen und ekstatischen Tänzen glauben Sufis, Gott näher zu kommen, wie hier Hunderte während der Anfassu-Meditation in der 3-Millionen-Stadt Kano. Die Traditionen und Rituale der Sufis sind nicht im Koran oder den Überlieferungen erwähnt. Sufis vermischen problemlos die jahrtausendealte Kultur Nordnigerias mit dem Islam. Doch viele Sufis wendeten sich plötzlich einer neuen Sekte zu, Isala, der Gesellschaft zur Beseitigung von Irrglauben und zur Inkraftsetzung der Handlungsanweisungen des Propheten. Isala baute im ganzen Land Moscheen, zum Beispiel die stattliche Al-Manar-Moschee in Kaduna. Nach der Freitagspredigt ruhen Männer auf dem Teppichboden und geben sich dem Gesang des Muezzin hin. Isala hat viel Geld aus Saudi-Arabien erhalten, dem weltweiten Patron des Wahhabismus, einer ultrakonservativen Strömung innerhalb des Islam. Durch Isala büßte der tief verwurzelte Sufi-Glauben der nordnigerianischen Muslime an Autorität ein, sagt der Historiker Mustafa Gwadabe von der Ahmadu Bello-Universität in Saria.
The core ideas of Isala think centered around discouraging innovation.
Isala forderte von den Leuten, sich ausschließlich an den Koran und die Überlieferungen zu halten. Also genauso zu leben, wie es der Prophet getan hat. Hier in Nigeria heißt es, sich gegen die Lehren der Sufis zu stellen.
So in the Nigerian context you can say that Isala is simply anti-Sufi ideas, Sufi teachings.
Im Zentrum der religiösen Debatte stand nun die Takfir. Die Praxis, andere Muslime für ungläubig zu erklären. Ein berühmter Reformer des Sufismus in Nordnigeria hatte vor 200 Jahren noch auf einen Unterschied zwischen Ungläubigen und Sündern bestanden. Wer aus Unwissenheit und ohne böse Absicht gegen die Scharia verstoße, begehe zwar eine Sünde, sei deshalb aber noch lange kein Ungläubiger. Nuancen dieser Art verwischten unter Isala, sagt Mustafa Gwadabe.
So the culture of looking at somebody, however old he is or however knowledgeable he is.
Isala vertrat eine militante Art, Menschen zu beurteilen. Dass man jemand einen Lügner nennen kann, egal wie alt oder wie gebildet er auch sein mag. Früher gab es eine Kultur des Respekts vor den Alten und Gebildeten. Man fragte nach, ohne den anderen gleich herauszufordern. Aber dann kam Isala und schuf diese Kultur des Nein-Sagens zu allem, was man nicht verstand.
But when Isala came, they came essentially promoting the culture of saying no to whatever they see, even if it's correct, but they don't understand.
Isalas Utopie war ein islamischer Staat, in dem die Religion alles bestimmt. Doch die religiös-konservative Sekte begehrte nicht gewaltsam auf, sondern fügte sich in das politische Leben Nigerias. Die Salafisten gründeten Schulen, in denen ihre Kinder nicht nur den Koran lasen, sondern auch Naturwissenschaften lernten. Im Lauf von Jahrzehnten wurde der Salafismus zur Religion der Eliten, denn dank der überdurchschnittlichen Bildung ihrer Anhänger bemächtigte sich die Isala-Bewegung vieler Schlüsselpositionen in Wirtschaft und Regierung Nigerias. Doch an den Rändern der Bewegung sagten sich noch radikalere Salafisten von Isala los. Wer leben will wie zu Zeiten des Propheten, sagten sie, der muss sich vom weltlichen Staat ganz abwenden. Wer westliche Bildung anstrebt, um sich des Staates zu bemächtigen, begehe eine Sünde. Isala sei daher eine Bewegung der Ungläubigen, von Sufis, Schiiten und Christen ganz zu schweigen. Einer dieser radikalen Islamisten war der spätere Boko Haram-Gründer Mohammed Yusuf, der hier bei einer Predigt zu hören ist.
Allah Ta'ala ce ishtaraw bi ayati Allah sun canja ayoyin Allah thamanan qalilan da wani farashi dan kadan.
Yusufs Radikalisierung begann, als er sich als Koranschüler auf die Suche nach einem Lehrer begab. Aufgewachsen im ländlichen Grenzgebiet zu Niger, reiste Yusuf in die Provinzhauptstadt Maiduguri. Viele junge Muslime zog es in die Millionenstadt, denn hier war einmal das Machtzentrum des Königreiches der Kanem-Bornu. Es erstreckte sich über das heutige Niger bis ins südliche Libyen. Über die Handelsrouten der Kanem-Bornu gelang es Arabern und Berbern vor 1000 Jahren, den Islam bis Maiduguri zu verbreiten. Doch als Mohammed Yusuf dort eintraf, war die hehre Vergangenheit längst verblasst. Er störte sich an den Anwesen der Reichen, von Mauern umsäumt, finanziert mit Geldern aus dem Sumpf der korrupten Lokalpolitik. Ringsherum lagen die Ghettos ehemaliger Bauern, die ihre Dörfer im Umland verlassen hatten, um in Maiduguri lohnendere Arbeit zu suchen. Mohammed Yusuf wurde Schüler des gemäßigt salafistischen Imam Sheikh Jafar, der in Predigten die oft korrupten Lokalpolitiker religiös legitimierte. Yusuf folgte dem Imam in die prächtige Moschee eines Ölmagnaten. Dort übte er sich selbst im Predigen und fand Gefallen am scharfen Wort. Zunächst unbemerkt scharte er ein paar Dutzend Verirrte um sich. Frustrierte Tagelöhner und einsame Söhne reicher Nachbarn, denn die Moschee liegt inmitten der Villen von Politikern, Spitzenbeamten und Geschäftsmännern.
Nobody knew about Boko Haram or their leadership or anything. But we foresaw it.
Das kommende Unheil, das man später Boko Haram nennen wird, er habe es vorausgesehen, sagt Nafiu Baba Ahmed. Er kannte Mohammed Yusuf, denn der war Mitglied des höchsten Scharia-Rates, einer einflussreichen Organisation, die über Nordnigeria ausnahmslos die Scharia verhängen will. Baba Ahmed ist Generalsekretär des Scharia-Rates. Er zitierte den jungen Prediger damals zu sich.
When he came, I said to him, any Muslim who has a good understanding of Islam.
Ich sagte ihm, jeder, der eine Ahnung vom Islam hat, weiß doch, er ist unvereinbar mit Demokratie. Aber dann fragte ich ihn, was ist die schlechtere Wahl? Wir könnten ja sagen, mit Demokratie wollen wir nichts zu tun haben. Aber wäre dann nicht der ganze Staat in der Hand von Christen? Würden die uns am Ende nicht davon abhalten, unsere Religion auszuüben? Das kleinere Übel ist doch, wir beteiligen uns an der Demokratie. Nur so schützen wir Blut und Leben, Eigentum und Ehre.
Our lives, our property and our honor.
Als Mohammed Yusuf weiter gegen den Staat predigte, wurde er bald darauf aus dem höchsten Scharia-Rat verbannt. Isala und die politischen Salafisten hätten dem heutigen Terror von Boko Haram dennoch, wenn auch unfreiwillig, den Weg bereitet, meint der Historiker Mustafa Gwadabe.
My own take on this is that you cannot separate Isala with Boko Haram.
Isala und Boko Haram kann man gar nicht voneinander trennen. Denn sie unterscheiden sich nur graduell. Die Isala-Bewegung war der Ursprung. Ihr ging es darum, Andersdenkende herauszufordern und zu verurteilen. Die Bewegung hatte gewaltfrei begonnen, aber mit Boko Haram ist der Kampf militant geworden.
Die politischen Salafisten um Nafiu Baba Ahmed verloren zunehmend an Autorität, weil sich ihre Scharia-Kampagne als Farce entpuppte. Das islamische Recht hätte die Armen aus ihrer Misere katapultieren, der Gesellschaft eine gerechte Ordnung verleihen sollen. Doch die demokratischen Institutionen Nigerias ergänzten das weltliche Recht lediglich um ein paar Straftatbestände aus der Scharia. Scharia für die Armen nannten das die einfachen Leute. Viehdiebe, Ehebrecher, Biertrinker, sie fürchteten nun, ein Scharia-Gericht könnte ihnen die Hand abtrennen, sie steinigen oder auspeitschen lassen. Doch für die Reichen Nigerias gilt nach wie vor das Recht des Stärkeren. Sie werden nicht belangt, wenn sie korrupt sind, Bordelle besuchen oder Alkohol trinken. Unter den Verlierern in Nordnigeria greife der Zynismus um sich, sagt Hawa Ibrahim, die Rechtsanwältin für Scharia-Recht. Wem noch glauben und was überhaupt?
People came to power, you get the sabotage.
Staat und Rechtswesen befänden sich fest im Griff der Geldelite, sagt der marxistische Politologe Siddiq Abubakar. Jedes Recht, ob weltlich oder religiös, hätten Politiker und Geschäftsleute stillschweigend außer Kraft gesetzt, um sich selbst zu bereichern. Eine staubige Straße zwischen einfachen Baracken. Männer stehen stumm am Straßenrand. Frauen schreien und klagen laut. Sie protestieren gegen den Abriss der illegalen Siedlung Gidan Daji am Stadtrand von Kaduna. Vor einer Reihe Militärjeeps haben sich Soldaten mit regungslosen Mienen aufgereiht. Sie bewachen einen Bulldozer, in dessen Führerhaus ein Mann auf das Kommando wartet. Er soll Gidan Daji dem Erdboden gleichmachen, denn hier soll Millennium City entstehen. Eine Retortensiedlung für die Oberschicht. Auf die Hauswände in Gidan Daji sind mit roter Farbe Kreuze gepinselt. Sie markieren, welche Häuser zuerst abgeräumt werden. Eine alte Frau steht vom Alter gebeugt in der Menge. Tränen rinnen über ihr faltiges Gesicht. Wo solle sie denn hingehen, wenn ihre Hütte zerstört sei, fragt sie. Letztes Jahr sei ihr Schwiegersohn gestorben. Wie solle sie sich um Tochter und Enkel kümmern, ohne ein Zuhause? Indessen verbannte der Ölmagnat den Prediger Mohammed Yusuf aus seiner Moschee, weil er dessen radikale Thesen als störend empfand. Yusuf machte daraufhin ein altes Warenlager der Eisenbahn zum Hauptquartier seiner Bewegung, die er nun die Yusufia nannte. Mit dem Angebot zinsloser Darlehen warb er unter den Armen um neue Anhänger. Viele machten sich mit Hilfe der Yusufia selbstständig. So konnten sie heiraten und eine Familie gründen. Und im Gegenzug zahlten sie Steuern an Yusuf. Zehntausende Anhänger gewann er auf diese Weise. Einige in der Bewegung lehnten Yusufs Dschihad des Wortes ab. Angeblich auch sein Stellvertreter Abubakar Shekau. Sie wollten den Dschihad des Schwertes. Versprengte Gruppen attackierten zwischen 2003 und 2004 Gefängnisse und Polizeistationen in Maiduguri und den Nachbarstädten Biu und Gwosa. Yusuf distanzierte sich zunächst von der Gewalt. Das salafistische Establishment mobilisierte derweil gegen Yusuf. Ihr Wortführer war Sheikh Jafar, Yusufs einstiger Lehrmeister. Er zog von Moschee zu Moschee und attestierte Yusuf vor hunderten Zuhörern Größenwahn. Die Tonaufnahmen von Jafars Predigten verbreiteten fliegende Händler überall in Nordnigeria. Salafisten in Kano, Saria und Kaduna saßen gebannt vor Kassettenrekordern und lauschten Yusufs Provokationen und den Erwiderungen seines ehemaligen Lehrers. Yusuf sei doch selbst ein Heuchler, sagte Sheikh Jafar. Habe Yusuf nicht zuletzt eine seiner Ehefrauen in einem staatlichen Krankenhaus behandeln lassen, obwohl er den Staat ablehne? Fahre er nicht auf staatlichen Straßen umher? Erfreue er sich nicht der Elektrizität des staatlichen Energieversorgers? Und stehe in seinem Reisepass, den er so gerne nutze, etwa nicht geschrieben, Federal Republic of Nigeria, Bundesrepublik Nigeria? In der Morgendämmerung des 13. April 2007, einem Freitag, wurde Sheikh Jafar ermordet. Er leitete das Morgengebet in seiner Moschee, als Männer mehrere Salven aus Maschinenpistolen auf ihn feuerten. Wer die Mörder beauftragt hat, ist bis heute nicht bekannt. Aber Yusuf wurde als Drahtzieher verdächtigt. An eine Mäßigung durch Worte glaubte nun keiner mehr in Nordnigeria.
That is the crisis we are in now.
Das sei die Krise, in der sie nun steckten, sagt Yusufs Anwalt Mustafa Sanna. Die Unfähigkeit beider Seiten zu reden. Einfach nur zu reden. Im Juli 2009 beginnt der Bürgerkrieg. Auslöser ist ein banaler Streit über Verkehrsregeln. Yusufs Anhänger weigern sich, Motorradhelme zu tragen, denn unter den Helmen verschwinde ihre salafistische Kopfbedeckung. Aber eine Polizeistreife pocht auf Einhaltung der Gesetze. Offenbar kommt es zu einem Handgemenge. Die Polizisten fürchten, sie würden entwaffnet und schießen auf Yusufs Anhänger. Am nächsten Tag richtet sich Yusuf in einer Predigt an die Regierung. Er berichtet vom Leid der Verletzten und droht: Wenn die Welt untergehe, das Erdreich sich spalte, der Himmel in sich zusammenfalle, all das sei erträglicher, als wenn das Blut von Muslimen vergossen werde. Der Staat solle seine Waffen niederlegen oder sich noch heute zur Verteidigung bereit machen. Wer den ersten Schuss abfeuert, ist nicht bekannt. Tagelang bekämpfen sich Anhänger der Yusufia und die Polizei. Der Aufstand greift auch auf andere Städte über. Dann greift das Militär mit aller Härte ein. Hunderte Anhänger der Yusufia werden erschossen, darunter fast der gesamte Führungszirkel der Sekte. Das letzte Lebenszeichen von Mohammed Yusuf ist ein verwackeltes Handyvideo aus einer Armeekaserne. Er steht in einem kahlen Raum mit nacktem Oberkörper, einem Verband um den linken Oberarm. Jemand außerhalb des Bildausschnitts verhört ihn, drängt auf Informationen über die Führungsstruktur der Sekte, über Zellen in anderen Städten. Dann bricht das Verhör unvermittelt ab. Man übergibt Yusuf offenbar der Polizei. Später wird sein lebloser Körper aufgefunden, mit dutzenden Schusswunden, noch immer mit Handschellen an den Handgelenken. Auf der Flucht erschossen, heißt es offiziell. Glaubt man Berichten von Menschenrechtsorganisationen, dann begehen die Sicherheitskräfte im Juli 2009 schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit, als sie die teils wehrlosen Anhänger der Sekte hinrichten. Die Geschichte wiederholt sich, als die Armee im Dezember 2015 in der Stadt Sharia regelrecht Jagd auf Anhänger einer schiitischen Sekte macht. Der Staat macht sich die Bürger zum Feind und sie verbünden sich gegen ihn. Im Juli 2009 gelang es der Armee nicht, alle Anhänger der Yusufiya zu töten. Einige, darunter Yusufs Stellvertreter, der noch radikalere Abubakar Shekau, überlebten. Nach Monaten im Untergrund formierten sie sich unter Führung von Shekau neu, nennen sich Boko Haram und sinnen auf Rache. Erst verüben sie Attentate auf Polizisten und Lokalpolitiker, dann detonieren Bomben in Moscheen der Sufis und Schiiten und in den Kirchen der Christen, auf Märkten und Busbahnhöfen. Bald kontrollieren die Aufständischen drei Provinzen in Nordnigeria, eine Fläche so groß wie Belgien. Bis heute ist Maiduguri eingekesselt in Feindesland, kontrolliert von Boko Haram. Ein Ende ist nicht in Sicht.
I think this democracy has done us well to some extent, and to some extent it has removed what we used to have.
In einigen Dingen habe Nigeria profitiert von der Demokratie, sagt Hawa Ibrahim, fügt aber hinzu, dass die Demokratie Nigeria eines früheren Reichtums beraubt habe. Hawa Ibrahim spricht von den jahrhundertealten Traditionen der Ibo, Yoruba und Hausa. Und sie meint die Religion, den Islam und die Scharia. Aus all den Rissen, die die nigerianische Gesellschaft durchzögen, tönet diese eine Frage, die so viele Nigerianer umtreibe. Gibt es eine Gesellschaftsordnung, die den Staat den Reichen entreißt und ihn in die Hände der Millionen legt?